Liebe Hörner und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Hüseyin Bol
und Alev Arman. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3a, TürkSat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereihen erstes Quartal nach Jahrtausendwende. Danach geht es weiter mit Wussten Sie das? Sowie mit Musik.
Und nun die Nachrichten.
Das Kabinett wird heute unter Vorsitz von Präsident Recep Tayyip Erdogan zusammentreten. Den Schwerpunkt des Treffens im Präsidialkomplex in Beştepe wird der Prozess für ein terrorfreies Türkiye bilden. Es sollen die erzielten Zielfortschritte bewertet werden. Die Existenz der demokratischen Kräfte in Syrien, kurz SDF, stellt einen weiteren Punkt auf der Agenda dar. Ein weiteres wichtiges Thema wird die Verbesserung der Wirtschaft darstellen. Während die Verhandlungen über den Haushalt 2026 im Parlamentsausschuss weiterlaufen, wird auch der aktuelle Stand erörtert. Die Friedensbemühungen zwischen Russland und der Ukraine sowie das Menschheitsdrama in Gaza und weitere Entwicklungen in der Außenpolitik werden ebenfalls debattiert werden. Die unter Führung von Ankara fortgesetzten diplomatischen Initiativen und die gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft zu unternehmenden Schritte werden bewertet.
Papst Leo XIV. Hat Türkiye als ein Modell für das interreligiöse Zusammenleben gelobt und hervorgehoben, dass die mehrheitlich muslimische Bevölkerung gemeinsam mit Christen lebt. Der Papst erklärte, Türkiye verfüge über ein bedeutendes Potenzial für die globalen Friedensbemühungen. Die Kontakte von Präsident Recep Tayyip Erdogan mit der Ukraine, Russland und den USA könnten zum Dialog und zu den Bemühungen für einen Waffenstillstand beitragen. Papst Leo XIV. Bestätigte zudem, dass er mit Erdogan über die Situationen in Gaza und der Ukraine gesprochen habe und bezeichnete Türkiye als einen wichtigen Akteur. Außerdem bekräftigte er die Unterstützung des Vatikans für eine Zwei-Staaten-Lösung. Für einen nachhaltigen Frieden zwischen Israel und Palästina sei das der einzige Weg, so Papst Leo XIV.
US-Präsident Donald Trump hat sich positiv über die laufenden Friedensverhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine geäußert. Wir haben eine hohe Chance, eine Einigung im Ukraine-Krieg zu erzielen, sagte Trump bei der Beantwortung der Fragen von Journalisten auf dem Rückweg aus seinem Wochenendurlaub in Florida. Die gestern im US-Bundesstaat Florida zwischen den Delegationen der USA und der Ukraine geführten Gespräche über den Friedensplan seien gut verlaufen. Er sagte, die Ukraine hat ein paar schwierige kleine Probleme. Wir haben ebenfalls schwierige Probleme. Aber ich denke, dass Russland möchte, dass dieser Krieg endet. Der US-Präsident wies darauf hin, dass im vergangenen Monat 27.000 Menschen im Ukraine-Krieg getötet wurden und sie versuchen, dem ein Ende zu setzen. Diese Woche werde der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, nach Moskau reisen. Auf die Frage, ob er Russland eine Frist für ein Friedensabkommen setzen werde, antwortete Trump, meine Frist gilt bis zum Ende des Jahres und ich hoffe, dass der Krieg endet. Die Delegationen der USA und der Ukraine hatten sich gestern in Florida unter dem Vorsitz von US-Außenminister Marco Rubio und dem Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Rustem Umerov, getroffen, um den Friedensplan zu erörtern. Rubio und Umerov erklärten, sie hätten ein sehr nützliches und produktives Treffen abgehalten. Die Delegationen aus der Ukraine und Russland hatten sich zuvor bereits am 23. November in der Schweizer Stadt Genf getroffen, um den von US-Präsident Donald Trump vorgelegten 28-Punkte-Friedensplan zu besprechen.
Die Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges zwischen ukrainischen und US-Vertretern sind nach Angaben aus dem Umfeld des Kiewer Verhandlungsteams kompliziert. Der Prozess ist nicht einfach, da die Suche nach Formulierungen und Lösungen weitergeht, hieß es am Rande der Gespräche im US-Bundesstaat Florida am Sonntag. Alle Teilnehmer seien an einem praktischen Ergebnis interessiert, damit es einen Gegenstand für weitere Verhandlungen zwischen den USA und Russland gibt. An Gesprächen über einzelne Verhandlungspunkte habe auch die ukrainische Militärführung teilgenommen. Ein weiterer mit dem Verhandlungsverlauf vertrauter Vertreter sagte, die US-Unterhändler wollten unbedingt, dass die letzten Punkte vereinbart werden, damit sie nach Moskau reisen können. Kompliziert seien einzelne Formulierungen, insbesondere in Bezug auf Gebiete. Die US-Unterhändler sehen sich ausschließlich als Vermittler und nicht als Partei, die die Ukraine unterstützt, hieß es weiter. Die US-Vertreter übten einen gewissen Druck aus, alle versuchten aber, konstruktiv zu sein und eine Lösung zu finden. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine war im Februar 2022 ausgebrochen. Seither verteidigt sich das Land mit Hilfe westlicher Unterstützer.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
In Tel Aviv haben Israelis vor dem Sitz von Präsident Isaac Herzog gegen den Begnadigungsantrag von Premierminister Netanyahu in Korruptionsverfahren protestiert. An der Demonstration nahmen auch oppositionelle Abgeordnete wie Nama Latzimi teil. Das Hauptmotto lautete Begnadigung gleich Bananenrepublik. Die Demonstrierenden stellten sich hinter dem Stapel Bananen an, an dem ein Schild mit der Aufschrift Begnadigung angebracht war, ein Hinweis auf die Möglichkeit, dass Netanyahu begnadigt werden könnte. Die Demonstrierenden trugen zudem Plakate, die Netanyahu für die politische Krise verantwortlich machten und riefen Slogans wie »Du bist der Anführer, du bist der Schuldige«. Ein Demonstrant trug einen orangefarbenen Gefängnisanzug und eine Netanyahu-Maske, während ein anderer eine Herzog-Maske trug und den Präsidenten darstellte. Die beiden aßen Bananen und spielten damit auf den Begriff Bananenrepublik an. Netanyahu hatte ein 14-seitiges Gnadengesuch an den Präsidenten gestellt, das seine Korruptionsverfahren betrifft. Herzog hatte erklärt, er werde den Antrag verantwortungsvoll und ernsthaft prüfen. Nachdem bekannt wurde, dass Netanyahu einen Begnadigungsantrag gestellt hat, spaltete sich das Land. Regierungsnahe Kreise argumentierten, Herzog müsse den Antrag annehmen, während Oppositionspolitiker betonten, Netanyahu müsse seine Schuld eingestehen.
Auf der indonesischen Insel Sumatra ist die Zahl der Todesopfer bei den durch heftige Regenfälle ausgelösten Überschwemmungen und Erdrutschen auf 442 gestiegen. Die extremen Wetterbedingungen in Indonesien mit mehreren Todesopfern halten weiterhin an. Nach Angaben auf der Webseite der Nationalen Katastrophenschutzbehörde Indonesiens steigt die Zahl der Todesopfer auf 442 an. Während die Suche nach mehr als 400 Vermissten weiterhin läuft, stieg die Zahl der Verletzten auf 646. Laut einem Bericht der Jakarta Post erklärten die Behörden, dass viele Straßen unpassierbar seien, die Telekommunikationsinfrastruktur beschädigt wurde und humanitäre Hilfe per Hubschrauber in Gebiete gebracht werde, die auf dem Landweg nicht erreicht werden könnten. Die indonesische Agentur für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik hatte zuvor gewarnt, dass die schlechten Wetterbedingungen noch mehrere Tage anhalten würden. Der Leiter der indonesischen Katastrophenschutzbehörde erklärte, der Norden der Insel Sumatra sei am stärksten betroffen. Die Such- und Rettungsarbeiten könnten aufgrund des schwierigen Geländes, beschädigter Straßen und der schlechten Wetterbedingungen nur unter großen Umständen fortgesetzt werden.
Die USA werden venezolanische Migranten abschieben. Die US-Heimatschutzministerin Kristi Noem hatte bestätigt, dass sie trotz eines Gerichtsbeschlusses die Abschiebung venezolanischer Migranten nach El Salvador angeordnet hat. In der NBC-Sendung Meet the Press erklärte sie, die Entscheidung selbst getroffen zu haben und betonte, Abschiebungen gefährlicher Straftäter fortzusetzen. Auf Kritik sie missachte gerichtliche Anordnungen, reagierte Noone mit dem Vorwurf, Richter würden aktivistisch handeln. Vertreter des Justizministeriums hatten zuvor angegeben, Noone habe eine richtliche Verfügung ignoriert, die die Abschiebung mutmaßlicher Mitglieder der venezolanischen Bande Tren de Aragua stoppen sollte. Ein Bundesberufungsgericht hatte im September entschieden, dass die Trump-Regierung das eigentlich für Kriegszeiten vorgesehene Alien Enemies Act nicht zur Abschiebung dieser Migranten nutzen dürfe. Die Regierung hatte sowohl die Tren de Aragua-Bande als auch die aus El Salvador stammende MS-13-Bande als ausländische Terrororganisation eingeschuft und Verdächtige nach El Salvador ins Gefängnis übergestellt. Während die Spannungen zwischen den USA und Venezuela andauern, erklärte Präsident Trump zuletzt, die US-Marine habe vor der venezolanischen Küste einen Angriff gegen die Tren de Aragua-Bande ausgeführt. Venezuela bezeichnete das veröffentlichte Video jedoch als höchstwahrscheinlich durch künstliche Intelligenz erzeugt.
Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hat die Behauptungen von US-Präsident Donald Trump entschieden zurückgewiesen, wonach in Südafrika ein Völkermord an Weißen stattfinde oder weißen Bürgern ihr Land entzogen werde. Ramaphosa bezeichnete diese Vorwürfe als vollkommen unbegründet und betonte, dass sie auf falschen Informationen basierten, die dem internationalen Ansehen Südafrikas schadeten. In seiner Ansprache kritisierte Ramaphosa außerdem, dass die USA aus eben diesen Gründen nicht am G20-Gipfel in Johannesburg teilgenommen hätten. Dies sei besonders enttäuschend, da Südafrika ein Gründungsmitglied der G20 sei und aus eigenem Recht Teil dieser Staatengruppe. Er warnte davor, dass Desinformation aus dem Ausland versuche, das Land zu spalten und sein internationales Ansehen zu untergraben. Trotz der Spannungen betonte Ramaphosa, dass Südafrika weiterhin gute und freundschaftliche Beziehungen zu den USA anstrebe. Gleichzeitig machte er deutlich, dass man nicht zulassen werde, dass andere Länder ein falsches Bild von Südafrika zeichneten oder versuchten, die nationale Identität des Landes zu beeinflussen. Trump hatte zuvor behauptet, die weiße Minderheit Südafrikas sei Opfer von Gewalt und Enteignung. Daraufhin gewährt die USA seit Mai verstärkt weißen südafrikanischen Farmern Flüchtlingsstatus. Zudem blockierte Washington mehrere Punkte der südafrikanischen G20-Agenda, etwa in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende. Trump kündigte außerdem an, Südafrika im Jahr 2026 nicht zum G20-Gipfel in Miami einzuladen.
Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkei hörten Sie die Nachrichten.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعه صوت ترکیه.
دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
اوودی رادیو گلاس ترکیه.
ترکیه‌نین سس رادیوسو.
کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
استا اس لا ووس د ترکیه.
سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
Юфлет Зари и Туркия.
这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дентай.
Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
Да, Туркия Ганг Радио, да.
Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
Этепшия Радио Садбури Туркия Скма.
Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
Аич, Радио, Воча Туркия.
Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия овозы.
Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
Е садай Тюркия.
Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
Эво ифонитис Тюркия.
Олди радио глас Тюркия.
Гидарреби аммурият Тюркия.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
Este es Radio Voz de Turquía.
こちらはトゥルキエの声ラジオです。
ズボルはグラソットナトゥルキエ
エフィルダトゥルキエオボーズラジオサ
イッツトゥルキエハンギアラジオヤ
オーダラディオグラストゥルキエ
トゥルキエイヌラジオソ
ブラス、トゥルキエニンセシラジオソ。Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici DRT.
Oh, giderken bekleme boşuna, bekleme beni. Bir yerlerden gelip bir de giderken var olmak yok olmak ne fark eder ki?
Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Erstes Quartal nach Jahrtausendwende.
Seit dem ersten Tag seiner Kandidatur für das Weiße Haus zog US-Präsident Donald Trump mit seiner pro-israelischen Haltung Aufmerksamkeit auf sich. Mit einem Schritt am 6. Dezember 2017 löste er besonders in der islamischen Welt große Empörung aus. Trumps Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels und die Ankündigung, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, führten zu einer erheblichen Veränderung der seit vielen Jahren in Nahost verfolgten US-Ausgleichspolitik. Nach der Entscheidung, die große Empörung in der islamischen Welt hervorrief, trat die Organisation für islamische Zusammenarbeit in Istanbul außerordentlich zusammen und erklärte Ostjerusalem zur Hauptstadt des unabhängigen Staates Palästina. An dem Gipfel nahmen Vertreter von 48 Ländern teil, davon 16 auf Führungsebene, und es wurde betont, dass die Entscheidung der Vereinigten Staaten nicht akzeptiert werde. Die Entscheidung der Trump-Administration zu Jerusalem wurde kurze Zeit später auch in die Generalversammlung der Vereinten Nationen eingebracht. Am 21. Dezember 2017 wurde ein von Türkei initiierter Resolutionsentwurf trotz aller Blockadeversuche der USA und Israels mit 128-9 Stimmen angenommen. Durch die Abstimmung bei den Vereinten Nationen wurde bestätigt, dass Trumps Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels gegen internationales Recht verstößt. Dennoch hielt die Trump-Administration an der Verlegung der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem fest, und 6 Monate später wurde die Botschaft in Jerusalem eröffnet. Der erste offiziell gemeldete Fall von Covid-19 wurde am 1. Dezember 2019 in Wuhan, China, registriert. Die Fälle von Covid-19, die im November im Land begannen, aber aufgrund von Beschränkungen der Pekinger Behörden nicht als Epidemie öffentlich gemacht wurden, verbreiteten sich schnell über soziale Medien weltweit. Angesichts dieser Lage sah sich die chinesische Regierung gezwungen, zurückzurudern und meldete Covid-19 offiziell als Epidemie bei der Weltgesundheitsorganisation. In der Zwischenzeit breitete sich die Krankheit zunächst auf andere asiatische Länder und dann auf die Vereinigten Staaten und Europa aus. Nach einer globalen Alarmmeldung der Weltgesundheitsorganisation schlossen viele Länder schnell ihre Grenzen und der Handel mit Waren und Dienstleistungen wurde eingestellt. Die Pandemie hielt etwa 3 Jahre an, etwa 10% der Weltbevölkerung waren direkt betroffen und offiziell wurden über 7 Millionen Todesfälle gemeldet. Südkorea wurde am 3. Dezember 2024 durch die Ausrufung des Ausnahmezustands von Staatspräsident Yoon Suk-yeol in einem Fernsehauftritt erschüttert. Der Präsident beschuldigte die führende Oppositionspartei im südkoreanischen Parlament, Sympathien für Nordkorea zu hegen und staatsfeindliche Aktivitäten zu betreiben. Sowohl Oppositionsparteien als auch führende Persönlichkeiten von Yoons eigener Partei, der People Power Party, widersprachen dieser Entscheidung. In Seoul gingen Menschen auf die Straßen, um gegen die Sicherheitskräfte zu protestieren, die das Parlament umstellten. Das südkoreanische Parlament trat unter Notfallcode zusammen und hob einstimmig die Entscheidung über den Ausnahmezustand auf. Nach der Abstimmung wurde gegen Präsident Yoon Suk-yeol ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet, da er der Versuch eines Staatsstreichs vorgeworfen wurde. Und 4 Monate später wurde Yoon Suk-yeol seines Amtes enthoben. Der Finanzskandal beim US-Energieunternehmen Enron erschütterte sowohl die Prüfungsunternehmen als auch das Vertrauen in börsennotierte Unternehmen. Am 2. Dezember 2001 meldete das Unternehmen Insolvenz an. Dabei kam ans Licht, dass hochrangige Manager über viele Jahre hinweg die Buchhaltungsunterlagen manipuliert und den Aktionären und Investoren Verluste in Milliardenhöhe verschwiegen hatten. Nelson Mandela, eine Symbolfigur im Kampf gegen Rassismus, starb am 5. Dezember 2013 im Alter von 95 Jahren. Ab den 1950er Jahren kämpfte er im Rahmen des African National Congress gegen das rassistische Regime in Südafrika und verbrachte dafür 28 Jahre im Gefängnis. Nach internationalem Druck wurde Mandela 1990 freigelassen. Seinen Kampf gegen das rassistische Regime setzte er sowohl im Inland als auch international fort und gewann die Wahlen von 1994, wodurch er der erste schwarze Präsident Südafrikas wurde.
Erstes Quartal nach Jahrtausendwende.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Thank you. ayrılmadan önce bilmiyordum hiç hayatın anlamsızlığını. En güzel şeylerin bile yaban kaldı, aklımın ucundan geçmezdi. Sen misin bu hallerde olmama sebep? İnanmak gelmiyor içimden. Oysa ki durmaksızın süren kavgalar meğer aşkın cilvelerimiş. Ellerim bomboş, yüreğim derin sızım. Ateşe atılmış bir demir gibi korhaya. Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla güneşin kavurduğu bir çeldeyim.
Türkiye's. Sie das?
Wussten Sie, dass das erste und einzige Museum für Schifffahrt in Beşiktaş bei Istanbul ist? Es ist kein Zufall, dass das erste Museum für Schifffahrt in Beşiktaş bei Istanbul eröffnet worden ist. Die osmanische Flotte zog vom 16. bis zum 19. Jahrhundert jedes Jahr in den Frühlingsmonaten vom Hafen in Beşiktaş in den Feldzug. Nachdem große Kalionenschiffe für ein paar Tage am Hafen von Beşiktaş anlegen, wurden sie zeremoniell verabschiedet. Diese Zeremonien wurden im osmanischen Marinewesen zur Tradition und sorgten dafür, dass sie in der Geschichte der Seefahrt zu etwas Besonderem wurden. Im 16. Jahrhundert hat der große Seemann Barbaros Hayrettinpaşa am Bach von Beşiktaş eine Moschee und Koranschule erbaut. Nach seinem Tod wurde er in die Grabstätte beigesetzt, die Architekt Sinan am Beşiktaşplatz baute. Dieser große Respekt an den großen Seemann schaffte eine Gefühlsverbindung zwischen den Seeleuten und Beşiktaş. Dass das erste und einzige Museum seit 1969 in Beşiktaş bei Istanbul zu Diensten steht, ist bezüglich der Seegeschichte von besonderer Bedeutung. Auf Wieder!
Wussten Sie das?
Aşkımı benden kimse ayırmasın. Biz dünyayı çok sevdik. Ölüm bizden uzak olsun. Aşık olduk, yüreklendik. Kader bizden yana dursun. Hasretli çektirme Tanrı. Gözümüz yollarda kalmasın. Ne istersen al götür ama. Sevda bize, aşk bize kalsın.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Damarlarımda yine aşk var. Gözledim yine bir manalı. Başladı güneşli yağmurlar. Islandı umudumun saçları. Kırılan dallar gibiyim ben her bahar. Kaynaktır içim. Kendime bir yol bulurum. Kırılan dallar gibiyim ben her bahar. Dirilirim. Gizli bir kaynaktır içim. Kendime bir yol bulurum. Ben her bahar aşık olurum. Rüzgar olur, yağmur olurum. Denizledir anılarda gururum. Taşar içimden her bahar aşık olurum. Rüzgar olur, yağmur olurum. Bir dizledir anılarda gururum. Taşar içimden damarlarımda yine aşk var. Gözledim yine bir manalı. Başladı güneşli yağmurlar. Islandı umudumun saçları. Gönlümde sönen ateşin küllerimi savururum. Kalbimdeki acelemin peşinde ben kaybolurum. Gönlümde sönen ateşin küllerimi savururum. Kalbindeki acelenin peşinde ben kaybolurum. Ben her bahar aşık olurum. Rüzgar olur, yağmur olurum. Filizlenir anılarda gururum. bahar aşık olurum. Rüzgar olur, yağmur olurum. Filizlenir anılarda gururum. Haşa içimden
Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Türkiye's.
yaptığını bilemiyorsun, için uçuyor göklere. Oysa suratı nasıl boşluğa sarılmak, öyle güzel ki boşluğa sarılmak, yanaklarını okşar. Hiç olan şeylerden kızarır, kızarır yanaklarım. Utanıyorum, zevk alıyorum, gülümsüyorum içliye. İşte onlar bozuyor mutluluğumu. Gülüşün çok boş bir tanem Yasemin, Yasemin. Gülüşün çok boş bir tanem, öyle avan kalıyor ki yaşam karşısında. Her şey gibi diyorum ya, hiçlik. Sevdiremiyorum bunu kimse. Keşke anlasaydınız ne olurdu beni. Yasemin, Yasemin, Yasemin. Gülüşün çok boş ve tutarsız. Yasemin, Yasemin, Yasemin. Oh, öyle yaban kalıyor ki yaşam karşısında.
Stimme Türkiye's ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Alev Arman moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.